Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Werde der leidgeprüften Ukraine, die durch die Gewalt und die Zerstörung des grausamen und sinnlosen Krieges, in die sie hineingezogen wurde, so gelitten hat, Frieden zuteil.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus der Osterbotschaft des Papstes. Die Ostermesse in Rom fand heute zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder mit Zehntausenden Besuchern statt. Darüber berichten wir gleich. Trotz aller Friedensappelle gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Am Mittag ist ein Ultimatum der russischen Armee an die ukrainischen Kämpfer in Mariupol ausgelaufen. Mit welchen Folgen? Auch dazu gleich mehr. Die Bundesregierung diskutiert weiter über Form und Umfang der Militärhilfe für die Ukraine. Und der CDU-Politiker Norbert Röttgen fordert den Rücktritt von Manuela Schwesig. Dabei geht es um eine mögliche Einflussnahme der Nord Stream 2 AG. Wir schauen außerdem nach Jerusalem, wo es auf dem Tempelberg wieder zu Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern gekommen ist. Und auch in Schweden gab es Ausschreitungen. Warum, das hören Sie gleich. Seit Wochen wird die Hafenstadt Mariupol durch russische Truppen belagert und bombardiert. Die Stadt ist verwüstet, die humanitäre Lage ist desaströs und man muss wahrscheinlich von vielen getöteten Zivilisten ausgehen. In der Nacht hatten die russischen Truppen den ukrainischen Kämpfern vor Ort ein Ultimatum gestellt, sich bis heute Mittag zu ergeben. Florian Kellermann verfolgt von Polen aus die Entwicklungen in der Ukraine für uns. Herr Kellermann, am Mittag ist dieses Ultimatum verstrichen. Mit welchen Folgen?
Die ukrainischen Soldaten haben das Ultimatum offenbar nicht angenommen, sonst hätte man entsprechende Bilder sicher gesehen in russischen Medien. Und der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal hat das in einem Interview auch noch mal bestätigt. Er hat das so dargestellt, als sei es die Entscheidung der Soldaten vor Ort selbst gewesen, weiterzukämpfen und sich nicht zu ergeben. Russland behauptet ja, das sei anders. Man zwinge diese Soldaten weiter zu kämpfen. Ja, und Russland versucht eben jetzt eben doch weiter auch diese Soldaten dazu zu zwingen, sich zu ergeben oder sie zu eben zu töten. Also der Sturm des Stahlwerks Azovstal, wo die meisten ukrainischen Soldaten sich befinden, wird fortgesetzt und aus der Luft werden weiterhin Bomben abgeworfen auf die ukrainischen Stellungen, die sich allerdings eben wie das russische Verteidigungsministerium auch erklärt hat, eben häufig unter der Erde befinden, weil das eben sehr viel unterirdische Gänge gibt in diesem Stahlwerk. Also es ist nicht leicht, diese Soldaten aus der Luft zu besiegen. Die Ukraine fürchtet, dass Russland versuchen wird, nachdem es jetzt den Hafen weitgehend unter seine Kontrolle gebracht hat, dort mit einem Schiff weitere Soldaten und auch weiteres militärisches Gerät nach Mariupol zu bringen und so den Kampf, die Einnahme der Stadt noch einmal zu verschärfen.
Was hört man vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der aktuellen Situation?
Ja, da steht weiterhin seine Aussage von gestern, wo er gesagt hat, wenn Russland tatsächlich die ukrainischen Soldaten tötet, die sich dort noch befinden in Mariupol, dann sei das Ende der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Verhandlungen, die ja ohnehin nicht besonders erfolgversprechend waren, insofern als Russland eine nicht besonders hochrangige Delegation entsandt hat und Russland auch es immer wieder abgelehnt hat, darauf einzugehen, dass sich der ukrainische Präsident Selenskyj mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft. Dieses Angebot kam aus Kiew immer wieder, wurde aber in Moskau ignoriert. Außerdem hat Selenskyj gesagt, dass es, wenn sich die ukrainischen Soldaten ergeben sollten, wäre das immer noch keine Garantie dafür, dass sie tatsächlich am Leben bleiben. Das habe man schon 2014 gesehen, Ilovaisk. Auch da gab es Kämpfe im Donetsk-Becken zwischen Russland und der Ukraine. Auch da gab es das Versprechen an die ukrainischen Kämpfer, wenn sie sich ergeben, bleiben sie am Leben. Die Kolonne von ihnen ist dann aber beschossen worden, als sie sich aus Ilovaisk herausbewegt haben.
Auch aus anderen Städten werden heute wieder Angriffe vermeldet. Was können Sie uns darüber sagen?
Ja, es werden verschiedene Städte beschossen. Das Stadtzentrum von Kharkiv ist wiederum beschossen worden mit Raketen. Dabei sind 5 Menschen getötet worden. Solothurn ist beschossen worden, dabei wurden 2 Menschen getötet. Also das sind die Richtungen, das gibt auch in gewisser Weise die Richtungen vor, die russische Armee sich eben jetzt gesetzt hat. Man will das Donetsk-Becken insgesamt erobern, da von Norden vorstoßen, von Izium aus und von Süden aus, eben aus dem Gebiet nördlich von Mariupol und die ukrainische Armee dort einkesseln. Das ist ein großer Teil der ukrainischen Armee. Das wäre ein heftiger Schlag für die Ukraine. Und auch womöglich Kharkiv angreifen. Die Stadt ist ja teilweise schon seit vielen Wochen von russischen Soldaten, von russischer Armee umzingelt und teilweise eben von der Außenwelt abgeschnitten. Diese beiden Ziele setzt sich die russische Armee und will sie in den kommenden Wochen verwirklichen.
Aktuelle Informationen von Florian Kellermann, unserem Russland-Korrespondenten, der allerdings zurzeit von Polen aus arbeitet. Ganz herzlichen Dank dafür. In Deutschland haben an diesem Wochenende in vielen Städten Ostermärsche stattgefunden. Das ist ja traditionell so, dass über Ostern die Friedensbewegung auf die Straße geht. In diesem Jahr ist die Ausgangssituation aber eine ganz andere als sonst. Angesichts des russischen Angriffskrieges halten viele Menschen die klassischen Positionen der Friedensbewegung, wie Frieden schaffen ohne Waffen, nicht mehr wirklich für zeitgemäß. Die Ampelregierung glaubt jedenfalls nicht an diese Losungen. Deutschland liefert bereits Waffen an die Ukraine. Zusätzlich soll das Land jetzt noch über 1 Milliarde Euro für Waffenkäufe bekommen. Und es wird darüber debattiert, ob die militärische Unterstützung noch weitergehen müsste. Magdalena Neubich fasst die aktuellen Debatten zusammen.
Die Waffen, die jetzt geliefert werden, verlängern den Krieg, verlängern das Leid. Wo sind diejenigen, die jetzt verhandeln gehen?
Das fragte gestern ein Teilnehmer auf einer Friedenskundgebung in Stuttgart. Bundesweit sind über die Feiertage bei den sogenannten Ostermärschen mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Viele der Demonstrierenden sprachen sich auch gegen die geplante militärische Aufrüstung sowie deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Getreu dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen. In der Bundesregierung hingegen ist man sich einig, dass die Ukraine weiterhin Waffen aus Deutschland erhalten soll. Innerhalb der Ampelkoalition wurde in der vergangenen Woche lediglich darum gestritten, welche Art von Waffen geliefert werden sollen und wie schnell. Die Bundesregierung hatte am Karfreitag mitgeteilt, dass sie die sogenannte Ertüchtigungshilfe, eine Initiative zur Stärkung der Sicherheit ausländischer Partner, von 200 Millionen auf 2 Milliarden aufstocken werde. Die Mittel sollen überwiegend der Ukraine zugutekommen, teilte Bundesfinanzminister Christian Lindner via Twitter mit. Das Geld könne die Ukraine auch für den Kauf von Waffen nutzen, erklärte Lindners Parteikollegin, die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann gestern im ZDF.
Die Ukraine kann dann aussuchen, was sie glaubt an Waffenmaterial, was sie braucht. Wir stellen Mittel zur Verfügung, um das gegebenenfalls auf dem Markt einzukaufen, wenn wir es nicht selber liefern können.
Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU, kritisierte die Pläne der Regierung, der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen, im ZDF als zynisch. Mit Geld könne sich die Ukraine nicht verteidigen, so Röttgen.
Der schnellste Weg wäre, wenn Deutschland heute Waffen lieferte. Anstatt der Ukraine Geld zu geben, damit sie kauft, in Deutschland ein Waffenexportgeschäft beantragen muss, das genehmigt werden muss. Die Wahrheit ist doch, Bundeskanzler Scholz will es nicht. Und es ist ein weiterer Versuch, es zu verhindern.
Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte die Waffenlieferung an sich und wandte sich auch gegen eine weitere militärische Aufrüstung in Deutschland.
Mehr Waffen, mehr Geld, das wird das Problem nicht lösen. Wir sehen, eine Vergeltung folgt der anderen und es wird nicht etwa deeskaliert, sondern es wird dadurch eskaliert.
Das zusätzliche Geld für die Ertüchtigungshilfe soll über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, den die Bundesregierung voraussichtlich Ende April vorstellt. Während noch unklar bleibt, ob die deutsche Regierung zusätzlich zeitnah noch schwere Waffen in die Ukraine liefern wird, geht der Schlagabtausch zwischen Vertretern der SPD und der Ukraine in die nächste Runde. Wenige Tage nach dem geplatzten Kiew-Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verteidigte dessen SPD-Parteifreund Sigmar Gabriel nun das deutsche Staatsoberhaupt. Es sei zwar verständlich, wenn der ukrainische Präsident Selenskyj seinem Unverständnis gegenüber Politikern aus Deutschland für ihre frühere Russland- und Energiepolitik Ausdruck verleihen wolle, aber die Ausladung des deutschen Staatsoberhauptes sei beispiellos und irritiere, schrieb Sigmar Gabriel in einem Gastbeitrag für den Spiegel. Gabriel, der ebenfalls Bundesaußenminister war, kritisierte in seinem Debattenbeitrag auch den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Die Behauptung Melniks, dass Frank-Walter Steinmeier in früheren Jahren ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft habe, die bis in die heutige Regierung hineinwirkten, sei eine gefährliche Verschwörungstheorie, wahrheitswidrig und bösartig. Der ukrainische Botschafter reagierte auf diese Vorwürfe prompt auf Twitter. Bösartig sei vor allem die jahrelange Putin-freundliche Politik gewesen, die Gabriel und seine SPD-Kumpane geführt hätten, schrieb Melnyk auf Twitter. Diese habe den barbarischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine erst herbeigeführt.
Informationen von Magdalena Neubich. Und es klang im Beitrag schon an, mehrere SPD-Politiker müssen sich zurzeit kritische Fragen zu ihrer früheren Haltung gegenüber Russland gefallen lassen. Auch Manuela Schwesig steht in der Kritik. Sie hatte sich ja immer sehr stark für die Gaspipeline Nord Stream 2 eingesetzt. Und ihre Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hatte auch eine umstrittene Klimastiftung gegründet. Medienrecherchen legen jetzt nahe, dass die Nord Stream 2 AG, die wiederum zu großen Teilen dem russischen Staatskonzern Gazprom gehört, dabei Einfluss genommen hat. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert deshalb den Rücktritt von Manuela Schwesig. Silke Hasselmann ist unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern und sie ordnet die Vorwürfe folgendermaßen ein.
Das ist mit Sicherheit im Moment noch eine Auslegungssache. Es gibt Unterstellungen, die sagen, bei der Gründung dieser Klima- und Umweltschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern im Januar vorigen Jahres, es ist eine landeseigene Stiftung, also durch die Landesregierung gegründet, da habe die Nord Stream 2 AG, das ist ein Tochterunternehmen von Gazprom, praktisch die Feder geführt, als die Satzung entworfen worden ist. Das, so vermute ich, interpretiert Norbert Röttgen jetzt, als Gazprom habe den Schwerinern sozusagen die Gründung gleich direkt ins Buch diktiert. Das hat Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, als falsch zurückgewiesen. Und man muss zumindest eines festhalten, dass es diese Stiftung gegeben hat, die ganz hauptsächlich sich dem Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben hat, aber eben als Nebenzweck auch die Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2, die in Mecklenburg-Vorpommern anlandet, zum Ziel hatte. Das war nie ein Geheimnis. Darum hat auch Manuela Schwesig nie ein Geheimnis gemacht. Und es war von Anfang an auch für jedermann bis heute einzusehen, was die Satzung aussagt. Und auch die hat um diesen Nebenzweck kein Geheimnis gemacht. Es ist auch von Nord Stream 2 dort schon die Rede, auch von der Nord Stream 2 AG. Und das finde ich persönlich nicht unbedingt verwunderlich. Und die Landesregierung steht natürlich auf demselben Standpunkt, weil sie sagt, wenn wir mit Nord Stream 2 zu tun haben, dann ist es nicht so ungewöhnlich, dass wir mit denen auch Rücksprache halten, um das eine oder andere in der Satzung auftauchen zu lassen.
Soweit die Einschätzung von Silke Hasselmann. Die Opposition in Mecklenburg-Vorpommern bereitet jetzt einen Untersuchungsausschuss vor, der sich mit diesen Vorwürfen beschäftigen soll. Der Krieg in der Ukraine stand im Zentrum der Osterbotschaft des Papstes. In Rom wurde am Vormittag die Ostermesse gefeiert und zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mit Zehntausenden Besuchern auf dem Petersplatz. Jörg Seißelberg war mit vor Ort.
Wie vor der Pandemie war es die größte Ostermesse der Welt. Mehrere 10.000 Menschen auf dem Petersplatz feierten mit Franziskus bei blauem Himmel über Rom und frühlingshaften Temperaturen. Der Papst fuhr anschließend auch wieder im weißen Papamobil durch die Menge der Gläubigen. Auf die angekündigte Predigt während der Feier hatte Franziskus verzichtet. Ausführlich aber äußerte sich der Papst in seiner Osteransprache unmittelbar nach der Messe. Und nahm darin so deutlich wie noch nie Stellung zum Krieg in der Ukraine. Werde der leidgeprüften Ukraine, die durch die Gewalt und die Zerstörung des grausamen und sinnlosen Krieges, in die sie hineingezogen wurde, so gelitten hat, Frieden zuteil. Worte, auf die die Menschen auf dem Petersplatz mit Beifall reagierten. Worte, mit denen der Papst klarmachte, dass auch er die Ukraine als Opfer eines Angriffskrieges sieht. Kritiker hatten Franziskus in den vergangenen Tagen vorgehalten, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nicht eindeutig Täter und Opfer zu benennen. Bereits gestern Abend in der Osternacht hatte der Papst im Petersdom dem anwesenden Bürgermeister der besetzten ukrainischen Stadt Melitopol und ukrainischen Parlamentariern seine Unterstützung durch Gebete versichert. Auch in seiner Osteransprache heute ließ der Papst keinen Zweifel, an welcher Seite er sich im Ukraine-Krieg sieht. In meinem Herzen trage ich all die vielen ukrainischen Opfer, die Millionen von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die auseinandergerissenen Familien, die alleingelassenen alten Menschen, die zerstörten Leben und die dem Erdboden gleichgemachten Städte. Franziskus verglich den Krieg in der Ukraine mit dem biblischen Bruderkonflikt zwischen Kain und Abel. Es sei der Geist Kains, der Abel nicht als Bruder ansehe, sondern als Rivalen und darüber nachsinne, ihn zu beseitigen. Das Osterfest aber, betonte Papst Franziskus, bedeute mit dem christlichen Glauben an die Auferstehung Jesu eine Botschaft der Hoffnung, gerade auch in Zeiten des Krieges. Heute brauchen wir ihn mehr denn je, der zu uns kommt und uns erneut sagt, Friede sei mit euch. Ein Zeichen der Ermutigung sei, sagte der Papst, dass inmitten des Krieges in ganz Europa Menschen bereit seien, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig rief Franziskus dazu auf, die übrigen Konflikte in der Welt nicht zu vergessen. Ausdrücklich sprach der Papst die Spannungen im Nahen Osten an, aber auch die Situation in Libyen, in Myanmar, in Afghanistan sowie in Äthiopien. Die Ostermesse heute hat der Papst wieder persönlich zelebriert. Gestern in der Osternacht hatte Franziskus die Leitung der Liturgie noch einem Kardinal überlassen, um sich zu schonen. Aktuell leidet Franziskus wieder stärker unter seinen Knie- und Hüftproblemen. Bei der heutigen Ostermesse wirkte das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche gelegentlich etwas müde, ansonsten aber waren ihm seine gesundheitlichen Probleme nicht anzumerken. Von der Benediktionsloggia des Petersdoms sprach Franziskus wie jedes Jahr auch den Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Wie schon in den Vorjahren verzichtete Franziskus, anders als beispielsweise sein Vorvorgänger Johannes Paul II., auf Osterwünsche in mehreren Sprachen.
Jörg Seiselberg über die Ostermesse in Rom. Ostern, Ramadan und das jüdische Pessachfest finden in diesem Jahr zeitgleich statt. Und das sorgt in Jerusalem für eine sehr angespannte Stimmung. Der Tempelberg ist für Juden und Muslime gleichermaßen heilig. Und dort ist es heute schon wieder innerhalb weniger Tage zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Es wird von mehr als 20 Verletzten berichtet. Eva Lell.
Palästinenser haben ersten Berichten zufolge Barrieren errichtet und Steine gesammelt, um zu verhindern, dass jüdische Gläubige das Areal des Tempelbergs betreten. Die israelische Polizei griff ein, um den jüdischen Besuchern den Zutritt zu dem Gelände zu ermöglichen. Der Tempelberg ist das höchste Heiligtum der Juden, das dritthöchste der Muslime. Juden ist der Besuch des Areals, das unter jordanischer Verwaltung steht, erlaubt. Untersagt ist es ihnen, dort zu beten. Am Freitagmorgen war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern auf dem Tempelberg gekommen, nachdem Randalierer Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der jüdischen Klagemauer geworfen hatten. Dabei wurden über 150 Palästinenser und 3 Polizisten verletzt. Über 400 Menschen wurden vorübergehend verhaftet, von denen ein Großteil mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. In diesem Jahr findet das jüdische Pessachfest, der muslimische Fastenmonat Ramadan und das christliche Osterfest zeitgleich statt. Die Sicherheitslage ist angespannt in Jerusalem und Israel. Anders als sonst zu Pessach üblich, sehen die israelischen Sicherheitsbehörden in diesem Jahr von einer kompletten Abriegelung des besetzten Westjordanlandes ab. Die Anordnung, dass Palästinenser das Westjordanland nicht verlassen dürfen, galt nur von Freitagabend, dem Beginn des Pessachfestes, bis gestern.
Eva Lell zur Lage in Jerusalem. Ausschreitungen gab es auch in der schwedischen Stadt Malmö, wie es dazu kam. Das berichtet Arne Bertram.
Auslöser sind Veranstaltungen einer islamfeindlichen rechtsextremen Partei aus Dänemark, bei denen der Koran verbrannt werden sollte. Bei den Protesten sind heute laut schwedischen Medien Polizisten und Journalisten mit Steinen attackiert worden. Auch vergangene Nacht hatte es vor allem in der südschwedischen Großstadt Malmö Ausschreitungen gegeben. Dabei wurde auch ein Passagierbus in Brand gesetzt, es wurde aber niemand verletzt. Demonstranten haben Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. Mehrere Menschen wurden festgenommen, darunter ein 16-Jähriger. Die Proteste gegen die Veranstaltungen der rechtsextremen Partei hatten am Donnerstag angefangen. Seitdem gibt es in unterschiedlichen Städten in Schweden Ausschreitungen, bei denen mehrere Polizisten verletzt worden sind.
Die Corona-Inzidenz sinkt seit einer Weile. Die Maßnahmen sind größtenteils aufgehoben und auch der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass die Pandemie momentan nicht so weit oben auf der Agenda steht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Experten rechnen aber damit, dass sich die Lage in Richtung Herbst wieder zuspitzen könnte. Evi Seibert.
Gesundheitsminister Lauterbach sollte schon jetzt anfangen, mit der FDP zu sprechen, um wieder schärfere Corona-Regeln für den Herbst möglich zu machen. Das fordert der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Eugen Brisch. Wörtlich sagte er, der Minister soll schon jetzt mit der Überzeugungsarbeit beim liberalen Koalitionspartner beginnen, um das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen. Bisher sei damit immer zu lange gewartet worden. Hintergrund sind Warnungen Lauterbachs vor einer möglichen Killer-Variante, wie er sie bezeichnete, eine Virusvariante, die so gefährlich sei wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Ständig gebe es neue Mutationen, sagte Lauterbach in einem Zeitungsinterview. Im Herbst könne es deswegen durchaus wieder nötig und vor allen Dingen rechtlich erreichbar sein, dass das Maskentragen in Innenräumen wieder Pflicht werde. Mit großen Impfstoffbestellungen will Lauterbach der Herbstwelle vorbeugen. Er rechnet mit einem Impfstoff gegen Omikron für September.
Ein Bericht von Efi Seibert. Und wir wechseln nochmal ins Ausland. Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich eine neuartige Lenkwaffe getestet. Die nordkoreanischen Staatsmedien schreiben, dass die Entwicklung dieses Waffensystems die Effizienz beim Einsatz taktischer Atomwaffen erhöhe. Mehr dazu von Peter Hornung.
Das nun getestete System erhöhe die Effizienz von taktischen Atomwaffen. Es sei eine Lenkwaffe neuen Typs, die zudem die Feuerkraft von Artillerieeinheiten an der Front drastisch verbessere. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Morgen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe den Test persönlich überwacht, hieß es. Fotos zeigen, Kim, wie er grinsend applaudierte, als die Waffe abgeschossen wurde. Bestätigt wurde der Test auch vom südkoreanischen Militär. Man habe zwei Projektile beobachtet, die von Nordkorea aus gut 100 Kilometer aufs Meer geschossen worden seien, wohl ballistische Kurzstreckenraketen. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea eigentlich die Erprobung solcher Waffen, die auch Atomsprengköpfe tragen können. Das Land hält sich aber nicht daran. Ballistische Raketen sind Geschosse, die nach ihrem Abschuss einer physikalisch bestimmten Flugbahn folgen und in der Regel Ziele am Boden treffen sollen.
Im Ukraine-Krieg hat sich der türkische Präsident Erdogan bisher als Vermittler präsentiert. Und dabei gerät fast ein bisschen aus dem Blick, wie sehr auch er die demokratischen Rechte in der Türkei immer weiter einschränkt. Einer der größten Frauenrechtsgruppen in der Türkei droht jetzt möglicherweise ein Verbot durch den Staat. Es geht um die Plattform We Will Stop Femicide, die Gewalt gegen Frauen dokumentiert und die Opfer auch juristisch unterstützt. Die Organisation hat deshalb nun zum Protest aufgerufen. Sabine Hackländer.
Verfolgt nicht die Frauen, verfolgt die Mörder, schallt es über den großen Platz am Fähranleger des Istanbuler Stadtteils Kadıköy. Der landesweite Protest ist in aller Eile von der Frauenrechtsorganisation We Will Stop Femicide organisiert worden, nachdem den Aktivistinnen in der letzten Woche eine gerichtliche Vorladung ins Haus geflattert war. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts unmoralischen Verhaltens. Konkret gehe es um den Vorwurf, dass die Gruppe unter dem Deckmantel der Verteidigung von Frauenrechten Familienstrukturen zerstören wolle. Wir denken, dass es politisch motiviert ist. Sie wollen uns eine nicht existierende Straftat in die Schuhe schieben, während wir versuchen, die Wahrheit über verdächtige Todesfälle von Frauen aufzudecken und entsprechende Informationen mit den Behörden teilen, befassen sie sich mit uns. Das haben wir nun erfahren. So die Generalsekretärin des Vereins Fidan Ataselim im türkischen Radio. Ähnlich sehen es Oppositionspolitiker wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel. Es ist unerhört, eine solche Vereinigung schließen zu wollen, die ihre Stimme erhebt, wo immer in der Türkei eine Frau ermordet wird, unabhängig von politischer Präferenz oder religiöser und ethnischer Zugehörigkeit der Frauen. Man schämt sich wirklich in einer solchen Zeit zu leben. Am Istanbuler Fährhafen protestiert währenddessen eine kleine Schar von Unterstützerinnen und Unterstützern der Frauenrechtsorganisation, streng bewacht von mindestens ebenso vielen Polizistinnen und Polizisten, die den Platz schon vor Beginn der Demonstration umstellt hatten. Der bunte Mix aus Jung und Alt, LGBTQ-bewegten Frauen mit und ohne Kopftuch lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In vorderster Reihe die Angehörigen ermordeter Frauen, die ein Bild ihrer Tochter, Schwester oder besten Freundin in Händen halten. Manche skandieren lautstark, andere stehen still mit leerem Blick. Die Stimmung sei trotz allem kämpferisch und hoffnungsvoll, meint die Sprecherin der Istanbuler Sektion Melek Önder.
We don't know exactly what happens.
Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wenn sie unsere Organisation schließen sollten, dann gründen wir einfach eine neue. Sie brauchen nicht zu denken, dass unser Kampf damit beendet ist. Es ist unmöglich, uns zu stoppen. Eine erste Anhörung der Aktivistinnen soll nun am 1. Juni stattfinden.
Einer großen Frauenrechtsorganisation in der Türkei droht ein Verbot durch den Staat, Sabine Hackländer berichtete. Und jetzt kommen wir zum Sport und damit zum DFB-Pokal der Frauen. Bayern und Wolfsburg haben heute das erste Halbfinale ausgespielt. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, wer fährt jetzt zum Finale?
Das ist der VfL Wolfsburg und damit behalten die Wolfsburgerinnen die Chance, zum 8. Mal in Folge den DFB-Pokal zu gewinnen. Der FC Bayern schafft es hingegen wieder nicht, den VfL zu besiegen. Auch schon in der Bundesliga hatte das nicht geklappt. Marcel Seufert über das 3:1 zwischen den beiden besten deutschen Frauenteams.
Am Ende jubelten sie mit den mitgereisten Fans über einen verdienten Einzug ins Pokalfinale. Die Wölfinnen waren den Bayern-Frauen erneut überlegen. Es war nicht ganz so deutlich wie beim 6:0 in der Liga vor 2 Wochen. Aber auch hier am Münchner Campus vor gut 2000 Zuschauern die Wölfinnen aktiver, einfach besser. Im ersten Durchgang das 1:0 durch Gilles Roth, 19. Minute. Nach dem Seitenwechsel dann mal eine knifflige Phase für das Team von Tommy Stroth. Die Bayern kamen zum Ausgleich durch Damjanovic, verwandelter Foulelfmeter in der 50. Minute. Darauf hatten die Wölfinnen aber die passende Antwort. Es traf erneut Roth in der 61. und dann Tabea Wasmuth mit einem echten Traumtor in der 80. Minute setzte sie den Schlusspunkt. Im Finale geht es jetzt für den VfL Wolfsburg entweder gegen Leverkusen oder gegen Potsdam. Die Wölfinnen haben damit weiter die Chance auf 3 Titel.
Und das zweite Halbfinale dann morgen. Die Männer des FC Bayern München haben nach dem Aus in der Champions League unter der Woche heute zumindest den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. 3:0 in Bielefeld. Die Arminia damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Marc Eschweiler.
Arminia Bielefeld hat mutig gespielt gegen den FC Bayern, aber mal wieder unter Beweis gestellt, warum die Mannschaft so tief im Abstiegskampf steckt. Der Torabschluss bei den Bielefeldern ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Wieder kein Tor, wieder große Chancen fahrlässig liegen gelassen und am Ende steht ein 0:3 auf der Anzeigetafel. Lausen mit dem Eigentor, Gnabry und Musiala trafen für die Bayern, die ohne Glanz die Pflichtaufgabe auf der Bielefelder Alm erledigten.
Ein Spektakel hat es dafür heute in der zweiten Liga gegeben, beim Duell zwischen Spitzenreiter Schalke und dem viertplatzierten Darmstadt. 5:2 gewinnen die Schalker und setzen sich ein bisschen in der Tabelle ab. Philipp Hofmeister.
Die Lilien können einfach keine Topspiele mehr gewinnen. Nach Bremen und Nürnberg setzte es in diesem lange Zeit spektakulären und vogelwilden Heimspiel auch gegen Spitzenreiter Schalke eine Pleite. Trotz Doppelpacker Philipp Tietz und einer bärenstarken ersten Hälfte verlor Darmstadt am Ende deutlich, weil Schalke brutal effizient war. Und neben einem eigenen Doppelpacker namens Simon Terodde mit Marius Bülter auch noch einen Dreierpacker hatte, den die wackelige Lilienabwehr nie in den Griff bekam. Enttäuscht war trotzdem keiner der knapp 15.000 Fans am Böllenfalltor, die ein echtes Spitzenspiel erlebten. Auch wenn Darmstadt in der Tabelle damit weiter hinter den Aufstiegsplätzen rangiert.
Auch Nürnberg und Bremen haben noch Chancen auf den Aufstieg. Nürnberg liegt auf Platz 5, Bremen auf 2. Beide kommen durch das 1:1 im direkten Duell, aber nicht so wirklich vorwärts. Heiko Neugebauer berichtet.
Die Nürnberger Pausenführung, resultierend aus einem verwandelten Foulelfmeter, war verdient. Die Gäste waren hoch engagiert, voller Elan und gewannen mehr Zweikämpfe. Werder agierte zu langsam im Spiel nach vorne und vergab die wenigen Chancen durch mangelnde Präzision im Torabschluss. Im zweiten Durchgang agierten die Bremer mit deutlich mehr Schwung und kamen nach einer guten Stunde durch den kurz zuvor eingewechselten Mitchell Weiser zum hochverdienten Ausgleich. Zu mehr reichte es dann nicht mehr, auch weil Marvin Ducksch Kopfball in der 87. Minute nur an der Latte des Nürnberger Tors landete.
Und die weiteren Ergebnisse. Heidenheim verliert 0:2 gegen Aue. Rostock und Regensburg trennen sich 1:1 und Ingolstadt verliert 0:1 gegen Paderborn. Mehr als 250 Kilometer durch den Norden Frankreichs, davon rund 55 Kilometer auf Kopfsteinpflaster. Der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix ist ein Monument im Radsport. Gewonnen hat heute der Niederländer Dylan van Baarle. Holger Gersker.
Bis 60 Kilometer vor dem Ziel fuhren John Degenkolb und Nils Polit noch Seite an Seite mit dem späteren Sieger. John Degenkolb, der Triumphator von 2015, sehr defensiv und klug, immer in Tuchfühlung zu den Favoriten. Nils Polit, vor 3 Jahren Zweiter dieses schwersten Frühjahrsklassikers, ganz anders, offensiv, mit vielen Attacken. Letztlich aber sprinteten beide im Hauptfeld nur um gute Plätze. Degenkolb wurde 18., Polit 22. Bei perfektem Frühlingswetter feierten Hunderttausende an der Strecke den erwarteten niederländischen Sieg, allerdings nicht durch den Top-Favoriten Favoriten Mathieu van der Poel, sondern durch Dylan van Baarle. Der knapp 30-Jährige aus dem britischen Ineos-Team setzte sich 20 Kilometer vor dem Ziel ab und holte noch knapp 2 Minuten Vorsprung heraus. Vor dem Belgier Wout van Aert und dem Schweizer Stefan Küng.
Aus Roubaix Holger Gerska und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Themen dort dann unter anderem auch die Sanktionen gegen Russland im Sport. IOC-Mitglied Richard Pound spricht darüber, wie ein Ausschluss von Russland durchgesetzt werden könnte und ob das IOC seine russischen Mitglieder ausschließen sollte.
Der Sport mit Maximilian Rieger, besten Dank dafür. Und das waren die Informationen am Abend an diesem Ostersonntag. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.